Willkommen zur Predigtreihe. Wir sind ja schon mittendrin. Nehemia, die Kraft einer Vision Gottes. Und eine Vision, das ist vielleicht ein Begriff, wo jemand sagt, was reden wir da eigentlich die ganze Zeit? Im Grunde ist das eine Zielsetzung für etwas Größeres. Also so die Sinnfrage. Für einen persönlich, für die Beziehungen, in denen man steht, in der Familie oder wo auch immer und auch für die Gemeinde. Und umso wichtiger und lohnenswerter ist es, wenn so eine Vision vom lebendigen Gott herkommt. Und bei Nehemia ist genau das passiert. In der ersten Predigt, Nehemia 1, haben wir darüber gesprochen, dass Gottes Vision schmerzhaft geboren wurde. Wir den Zustand in Jerusalem erfahren hat, wie die Mauern niedergerissen waren, und er hat mitgelitten unter dem, wie es Gott gegangen sein muss, wie es seiner Stadt ging. Und wir haben gemerkt, wie er angebetet hat und dann das Volk vor Gott gebracht hat. Und ja, und dann hat er sich gedacht, das ist der Weg, den ich gehen muss. 1600 Kilometer nach Jerusalem, und da muss sich was ändern, weil Gott es zugesagt hat. Und dann in der zweiten Predigt, Gottes Vision von allen verinnerlicht. Er ist tatsächlich in Jerusalem angekommen, hat sich das alles genau angeguckt, was dort war. Diesen katastrophalen Zustand der niedergerissenen Mauern von Jerusalem. Er hat sich der Realität gestellt und ganz abhängig von Gott hat er geholfen, andere mitzunehmen auf dem Weg. Und wir stellen uns auch der Realität in der Nähe Gottes und geben uns auch in diese Abhängigkeit mit Gott. Versuchen, andere mit auf den Weg zu nehmen. Heute die Kraft einer Vision Gottes gegen Widerstände verwirklicht. Drei Punkte dazu: die Vision Gottes kennen, die Vision Gottes gemeinsam verwirklichen und die Vision gegen Kritik und Widerstände umsetzen. Deswegen ein erstes: die Vision Gottes kennen. Also nochmal, mit Vision ist gemeint eine in der Zukunft liegende Vorstellung von einem bestimmten Zustand. Ja? Das stellst du dir vor, so soll es mal sein. Also eine konkrete Zielsetzung für etwas Größeres. Und das gibt dir Motivation, das gibt dir das, was Gott dir aufs Herz legt, was Sinn macht. Und Gott lädt uns ein, dass wir diesen Willen auch für unser Leben erkennen. Und das ist mein Wunsch und Gebet, dass wir das auch durch die Predigtreihe nochmal festmachen. Was will Gott mit meinem Leben? Was ist seine Vision für mein Leben, egal wie alt ich bin? Und dass wir danach irgendwo auch uns ausstrecken. Wir haben auch als Gemeinde ein Bild von dem, was Gott möchte. Es ist entstanden 2014/15, es ist aus Bibelstellen, Worten Jesu entstanden, die er, zentrale Stellen, die er gesagt hat. Und dieses Wort Gnade, was da drin vorkommt, das ist Gemeinschaft der Christen, das ist Nachfolge in Jesus, es ist Anbetung, es ist Dienst für Gott und es ist Evangelisation, Menschen für Gott zu erreichen, Gnade. Und dieses Leitbild ist dann auch eine Vision für uns, ein Bild für die Zukunft, das will Gott mit uns. Wir wollen Gottes Gnade selbst erleben, aber auch leben für andere, mit anderen und versuchen dabei, viele Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. Eine Vision, eine Sicht, etwas, was Gott mit der Gemeinde auch vorhat. Und du bist ein Teil dieser Vision Gottes. Aber ich würde jetzt gerne mal einladen, einen Moment der Stille zu haben. Dass jeder für sich nochmal festmachen kann, wie ist es eigentlich mit meiner Vision, die Gott mir gibt? Ist es schon so klar? Wie stehe ich da gerade? Was ist vielleicht die Vision für meine Beziehung, in der ich stehe? ob das Ehe, Familie, was auch ist, dein spezieller Auftrag innerhalb der Gemeindearbeit oder was ist deine Vision, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Einfach einen kleinen Moment der Stille. Wahrscheinlich sind wir jetzt nicht fertig. Und vielleicht ist das auch nur ein Anstoß und du möchtest genau an der Stelle nochmal weitermachen. Sei im Gespräch mit Gott darüber, Gottes Vision kennen. Und ein zweites ist die Vision Gottes gemeinsam verwirklichen. Die Vision Gottes gemeinsam verwirklichen. Und dazu wollen wir mal in den Nehemia-Text reinschauen. Das dritte Kapitel ist schon ein sehr spezielles Kapitel, wenn wir das lesen. Das werden wir gleich merken. Ihr werdet wahrscheinlich schmunzeln. Aber ich möchte trotzdem, dass wir daraus ein Stück mal lesen. Und zwar ist es hier Kapitel 3, Vers 1 in Auszügen. Der oberste Priester Eliaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der 100 und zum Hanan-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Maueraufschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Sena baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und die Sicherungen ein und so weiter. Vers 5 heißt es dann, die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerausschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir angewiesen wurde. Gottes Vision gemeinsam verwirklichen. Und wenn ihr dieses Kapitel lest, 32 Verse, werden über 38 Namen aufgezählt. Es liest sich so ein bisschen wie das erste Telefonbuch von Jerusalem. Wer da geholfen hat und welche Familie und Sippe da aktiv diese Mauer wieder aufgebaut hat. Warum steht das in der Bibel? Das ist Gottes Wort. Kein Wort ist unnütz in der Bibel, sondern alles ist wichtig. Gott hat einen Zweck damit. Gott gebraucht Menschen, dass seine Vision umgesetzt wird. Eine Person hat diese Vision vermittelt. Das war jetzt Nehemia, der gesagt hat, diese Mauer muss wieder aufgerichtet werden, zur Ehre Gottes. Viele haben das verinnerlicht und Gott hat geholfen, dass es gemeinsam auch erkannt wurde. Aber wenn das hier aufgeführt wird, macht Gott eines deutlich. Er kennt jeden Einzelnen mit Namen und es ist ihm wichtig, die irgendwie an dieser Vision Gottes Gemeinde zu bauen, mithelfen. Eine Randbemerkung. Auch die Oberen sind genannt worden, die sich zu fein waren, mit Hand anzulegen, die nicht mitgeholfen haben. Die sind auch nicht mit Namen aufgeführt. Aber im Hebräer 6, Vers 10, ich habe es jetzt mal nicht nochmal an der Wand, aber hören wir mal hin, im Hebräerbrief 6, Vers 10 heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Gott merkt sich die Dinge, die für ihn getan werden. Durch jeden Einzelnen. Und wenn sie noch so klein und unmerklich sind. Und das ist genau der Punkt. Wir haben nicht die Aufgabe, alles ins Detail aufzulisten und hier jeden Sonntag immer die Liste mit Beamer vorher ablaufen zu lassen, wer in der letzten Woche was genau gemacht hat. Wie viele Gebete werden gesprochen und wir wissen das nicht. Ganz herzlichen Dank dafür. Wie viele bringen sich im Hintergrund ein und sorgen dafür, dass hier im Haus und im Gebäude alles in Ordnung ist? Wie viele machen in den Hauskreisen oder jetzt im Kigo oder an anderer Stelle, wo wir es vielleicht in dem Moment gar nicht sehen oder wahrnehmen? Ganz herzlichen Dank dafür. Und wahrscheinlich danken wir viel zu wenig, auch in der Gemeindeleitung. Jeder ist hier aktiv und bringt sich ein. Und wir können gar nicht genug Danke sagen dafür. Und verzeiht uns auch, wo wir das zu wenig tun. Aber das Wichtige, Gott sieht es und merkt es sich. Und zwei wesentliche Dinge, wenn wir hier etwas umsetzen wollen, wenn wir das als Vision der Gemeinde nennen, dann ist es gut, wenn wir viele auf diesem Weg mitnehmen können. Das ist ja auch unser Ziel. Und dass wir ja damit ein Stück weit diese Gnade Gottes wirklich erlebbar machen, aus der wir leben. Und dass Gott diese Beziehung schenkt. Aber Gott, es ist auch wichtig, so war es damals bei Nehemia, dass viele verstehen, um was geht es eigentlich? Warum ist Gott das eigentlich so wichtig? Gott möchte auch, dass wir es gemeinsam verstehen. Gemeindebau ist ihm das zentrale Anliegen, das Herzensanliegen, dass Menschen für Gott ergriffen sind, dass sie in der Liebe zu ihm, dass sich sie nicht loslässt, dass das ihr Leben prägt, dass sie pulsieren aus dieser Liebe heraus. Ja, Gott möchte im Grunde, so sagt es Jesus, dass wir die Matthäus 6,33 Mentalität in uns tragen. Die Matthäus 6,33 Mentalität. Wisst ihr, was ich meine? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem, was von Gott kommt, was Gott bauen will, was Gott mit dir machen will. Und dann wird dir alles andere auch zuteil kommen. Du wirst versorgt werden. Du wirst dir nicht unnötig Sorgen machen müssen. Gott wird für dich sorgen. Ja, das ist tatsächlich eine Aussage und Zusage, die Jesus gibt, an der wir uns festmachen können, wenn wir bauen wollen miteinander. Und wir müssen uns einfach mal vorstellen, Gott schreibt sein Buch. Und dann notiert er sich. Wann, wer, wo, wie, was. Und eure Namen. Ist doch schön, wenn wir sie darin lesen können. Dass Menschen Beziehungen zu Gott aufbauen konnten. Dass Gemeinde ausgebaut werden konnte. Weil da Leute waren, egal wie alt oder wie schwach oder wie was für ein Hintergrund, ihre Gaben, ihre Ressourcen, ihre Zeit Gott zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt kommen die Einwände. Jetzt kommen die Einwände, wo man sagt, ja, das ist aber alles begrenzt. Und dies geht bei mir nicht und jenes geht bei mir nicht. Aber jetzt denken wir mal an die Leute von damals in Jerusalem. Haben die eine andere Lebenssituation gehabt, wenn da plötzlich ein Nehemia kommt und sagt, hey, wir bauen die Mauer auf? Dann sagen wir doch, hey, nee, Moment, stopp, ich habe Familie, ich habe meinen Beruf, ich muss handwerklich arbeiten, was für Berufe die hatten. Da sind so viele Einwände auch damals gewesen. Das ist damals nicht anders gewesen als heute. Aber die Mission war für sie so wichtig geworden, dass sie ihre Prioritäten einfach geordnet haben. Und ich weiß, ich habe meine Limits und du hast deine Limits. Jeder von uns hat seine Begrenzung. Aber Gott wird uns die Kapazitäten geben, in dem Maße, wie es für uns gut und möglich ist, an dieser Vision mitzuwirken. Wir haben gehört von den Oberen, die waren nicht bereit mitzuhelfen. Ich möchte mal nach der Luther-Übersetzung lesen. Da heißt es, aber die Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Den Nacken beugen, das ist Anstrengung, das ist, ich opfere mich auf für was anderes. Und wisst ihr, dass das für jeden von uns, wenn wir Gemeinde bauen wollen, schon einer gemacht hat? der seinen Nacken so sehr gebeugt hat, dass das Genick gebrochen ist, im Bild gesprochen. Jesus Christus, das bezeugt uns die Bibel, als Sohn Gottes, hat sich richtig, vollständig aufgeopfert. Der war sich nicht zu vornehm, nicht zu schade. Der hat alles gegeben, um ja, das Leben zu leben, was wir hätten leben sollen vor Gott. Er ist den Tod gestorben für die Sünden der Menschen, den ich hätte sterben sollen. Und weil wir Sünder sind vor Gott, hat er es für uns getragen. Es ist gut, wenn wir das für uns persönlich erkannt haben, ja, und auch persönlich annehmen, vor Gott bekannt haben. Weil, wenn wir über Vision Gottes reden, über das, was Gott möchte, dass wir irgendwo mit dabei sind, dann geht es nur aus dieser Motivation heraus, mit ihm verankert zu sein, von ihm alles zu bekommen, mit diesem Jesus Christus dankbar unterwegs zu sein, begeistert von ihm. Ja, ich bin begeistert von ihm, weil er mich frei gemacht hat, weil er in diese lebendige Beziehung zu Gott geführt hat. Und ich lade ein, dass wir mit ihm in der Weise auch unterwegs sind. Gottes Vision gemeinsam verwirklichen. Gott sieht jeden Einzelnen von uns und nennt ihn beim Namen. Er sieht, was du im Verborgenen tust für ihn und wo du diese Vision Gottes unterstützt. Und es ist schön, wenn wir aus dieser Dankbarkeit leben können, begeistert für ihn zu sein. Ein drittes, ganz zentrales, was uns hier entgegenkommt heute, ist, diese Vision, dieser Auftrag Gottes gegenüber ist Widerständen und Kritik ausgesetzt. Wer anderen mitteilt, was sein Zukunftsplan ist, persönlich, beruflich, gemeindlich, der wird in aller Regel auf Kritik und Widerstände stoßen. Kennt ihr das? Wenn man sagt, das und das habe ich vor, und das ist richtig was Großes, was kommt dann? Was kommt dann als erstes? Das kann gar nicht gehen. Ich glaube, du spinnst. Das bedeutet doch Veränderung. Und das sagen besonders die Veränderungsresistenten, die das gar nicht wollen. Und wir sagen, was passieren werden kann. Also was werden kann. Und dann kommt die Frage, ja, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das Geld zusammenkommen? Wie sollen denn da die Mitarbeiter kommen? Die ganzen Wie-Fragen. Kennt ihr das? Lasst uns davor schützen. Wir schauen noch mal rein, wie das hier weitergeht. Und zwar Verse 33 und 34. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie können es schaffen? Oder glauben sie, dass ihr Opfer etwas bewirken würde? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie sollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken? Wir merken die Einwände, ihr seid größenwahnsinnig, außerdem habt ihr das Material gar nicht. Es ist einfach schlichtweg nicht realisierbar. Aber, das haben wir in Nehemia 1 gelernt, Gottes Vision, auch wenn sie unmöglich scheint, ist mit Gottes Hilfe möglich. Und wir merken an der Stelle, dass wir diese Vision irgendwie lebendig halten müssen. Kritik werden wir erfahren. Im OMF sagt euch vielleicht was, Overseas Mission Fellowship, ehemals überseeische Missionsgesellschaft. Ich bin dort im Vorstand
und bin da recht, die Hintergründe und so weiter, was die machen, die sind also sehr aktiv in Asien. Und der Gründer ist Hudson Taylor, der sagt euch sicher was. Hudson Taylor ist 1832 in England geboren und ist mit 17 Jahren nach einer Krise im Glauben zum Glauben gekommen, hat erkannt, Christus ist als Stellvertreter für meine Sünden gestorben. Und relativ früh hat er erkannt, China. China ist ein Land, wo es kaum Christen gibt. Und er hatte die Grundüberzeugung, wenn Gottes Arbeit nach Gottes Willen getan wird, dann fehlt es nicht an der Versorgung Gottes, und ist mit 21 Jahren nach China gereist, hat dort Sprache und Kultur gelernt und wollte natürlich eigentlich schon anfangen, hat gemerkt, so schnell geht es nicht, ist nochmal zurückgekommen, geheiratet, ist dann aber, nachdem das innerlich gereift ist, mit 32 Jahren wieder rüber und hat vorher auch schon organisiert, dass dort Menschen anfangen, auch das Evangelium weiterzugeben. Es ist von Gott bestätigt worden. Nach einigen Jahren waren 30 Missionsstationen und 80 Mitarbeiter dort tätig. Allerdings Konflikte, Hindernisse, Tod von Kollegen und andere Dinge. Außerdem wurde er massiv bis zur Grenze des Erträglichen kritisiert, wegen seiner Person, seines Charakters und vor allen Dingen auch seiner Methoden der Umsetzung, weil er hat sich gekleidet wie die Chinesen. Der hat eine Frisur getragen wie die Chinesen, um ihnen ganz nahe zu sein. Der musste solche Kritik und solche Ablehnung erfahren, aber in den Geschichtsbüchern steht er als großer Visionär, der unter Gottes Gnade viel für Gott erreichen konnte. Ich erwarte nicht, dass wir alle Hudson Taylors sind. Aber Gott kann gegen Widerstände und Unmögliches Großes erreichen. Und Paulus musste das auch erleben. Das ist etwas ganz Normales. Vision und Widerstand gehören zusammen. 1. Korinther 16, Vers 8 und 9. Paulus war noch in Ephesus und war tätig, hat aber diesen Brief an Korinth geschrieben. Und sagt, außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Denn hier haben sich mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb noch nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt. Widerstände. Die Tür ist offen, Gott will, dass wir was tun, aber es gibt Widerstände. Für Paulus etwas ganz Normales. Und das bedeutet, dass wenn wir in der Vision mit Gott unterwegs sind, dann werden wir das auch erleben. Widerstände und Einschränkungen. Deswegen erhalte mit Gottes Hilfe deine Vision lebendig. Aber wie überwinden wir denn diese Widerstände? Mit Gottes Hilfe. Da müssen wir mal gucken, wie das hier weiterging. Nehemia, das ist dann im 4. Kapitel, er spricht zu den Leuten dort und sagt, da heißt es, in dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und das ist für uns genauso wichtig. Wenn wir merken, hier sind überall Widerstände und es hakt auch vielleicht irgendwo was in der Gemeinde und das sind Schwierigkeiten da und das gehört dazu. Aber wir dürfen sie überwinden. Und wie überwinden wir die Widerstände mit Gottes Hilfe? Nehemia erinnert an den Ursprung der Vision Gottes. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Ihr kämpft für das und das. Und jetzt kannst du deinen Namen da einsetzen und diesen Zuspruch für dich nehmen. Wenn du merkst, ich will doch was für Gott tun. Ich will doch für Gott da sein. und du spürst nur Widerstand. Probleme in Beziehungen, Leute, die sich über dich lustig machen und sagen, sag mal, spinnst du? Was redest du immer von Jesus? Du kannst doch nicht immer nur so übertrieben und was weiß ich, immer nur von Gott reden und für Gott was machen. Dann merkst du, dass das eine Anfeindung ist. Und der Feind Gottes will genau das, dass du anfängst zu zweifeln, zögerlich zu werden. Am besten dich ganz zurückzuziehen und zu sagen, der Kampf, der lohnt sich nicht mehr. Und dann ist es gut, wenn du dich an den Ursprung der Vision erinnerst und sagst, was hat Gott mir eigentlich aufs Herz gelegt? Am Anfang des Gottesdienstes hatten wir ja diese Zeit. Vielleicht ist das etwas, wo du nochmal weitermachen willst und sagst, was ist, was Gott mir aufs Herz legt? Wofür bin ich für Gott unterwegs? Diese Berufung, diese Vision, die dir Gott gibt, die wünsche ich jedem von uns. Und dann den Zuspruch, halte ihn fest. Hab keine Angst. Erinnere dich daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Du kannst auch Unmögliches mit Gottes Hilfe erreichen. Und ein anderes noch kurz. Nehemia ergreift Schutzmaßnahmen. Nein, er betet nicht nur alleine, aber das tut er auch. Vers 3 heißt es nämlich, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Gott Tag und Nacht zum Schutz gegen sie, stellten wir Wachen auf. Und dann in den folgenden Versen 11 und 12, ich darf noch vielleicht Vers 9 und 10 mitlesen. Unsere Feinde erfuhren, dass wir gewarnt waren. Ihr Plan war gescheitert. Gott hatte ihn vereitelt. Wir aber gingen alle zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Von dem Tag an arbeiteten nur noch die Hälfte meiner Leute beim Mauerbau mit, während die andere Hälfte Wache stand, ausgerüstet mit Speeren, Schilden, Bogen und Rüstungen. Die führenden Männer standen hinter den Leuten von Juda. Und dann geht es hier weiter, die am Mauerbau arbeiten. Die Träger trugen mit der einen Hand die Last, in der anderen Hand die Waffe. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert umgeschnallt. Ich selbst hatte den Mann mit dem Signalhorn immer bei mir. Wenn ein Angriff kam, konnte sofort Alarm geschlagen werden. Das ist doch krass, oder? Beides gehört zusammen. Wir sind an dem, was wir für Gott tun wollen, aktiv. Wir arbeiten mit und arbeiten an der Mauer mit. Aber wir brauchen auch diesen Schutz. Wir brauchen das Gebet. Wir brauchen, ich will das nicht weiter ausführen, aber ihr könnt vielleicht denken, die geistliche Waffenrüstung, wie sie im Epheserbrief beschrieben ist. Wir brauchen einen Schutz, den Gott uns gibt, damit wir nicht umgehauen werden von den Feinden. Und unser Schutz, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Unser Schutz, das ist, dass Jesus für dich gekommen ist. All das gelehrt hat, dass er für dich gestorben ist, für deine Schuld vor Gott. Dass er für dich auferstanden ist, für das neue Leben mit Gott. Dass du das persönlich beanspruchen darfst. Dass du Ja sagen darfst zu Gott und sagen darfst, ich bin dadurch dem Urteil der Verdammnis entzogen. Und Gott weiß, was er aus deinem Leben machen kann und will. Und deswegen darfst du mit Nehemia und den ganzen Ereignissen von hier richtig froh und dankbar sein, dass Gott dir eine Vision gibt, dass es gut ist, wenn du sie kennst. Dass es aber auch darum geht, dass wir diese Vision, dass wir diesen Auftrag, dieses mit Gott unterwegs zu sein, auch gemeinsam verwirklichen. Und dass wir mit diesen Widerständen, mit Kritik oder richtiger Gegenwehr einfach normal rechnen müssen. Aber dass wir in Christus auch Schutz haben und dass wir uns von ihm auch in dieser Weise ausrüsten lassen. Lass uns noch beten. Lieber Herr und Gott, wir versuchen das alles zu verstehen, was damals passiert ist, und das auf unser Leben zu übertragen, können wir nur durch dich, Herr Jesus Christus. Diese Vision, dieser große Auftrag damals, die Mauer zu bauen, das ist uns vielleicht fremd, aber du hast uns selbst auch einen Auftrag gegeben, dich zu lieben, mit dir unterwegs zu sein, andere auf diesem Weg mitzunehmen. Und dazu hilf uns, dass wir diesen Auftrag erkennen, wo wir vielleicht auch im Persönlichen etwas von dir aufs Herz gelegt bekommen haben. Und dass wir das gemeinsam auch verwirklichen, dass wir gemeinsam zusammenstehen, um es zu erreichen. Und du weißt um all die Widerstände, was im Inneren jetzt bei uns vielleicht hochkommt, an Personen, an Eindrücken, wo wir merken, ja, das geht alles schief und das funktioniert nicht. Und danke, dass du stärker bist, dass du größer bist, dass wir uns erinnern dürfen an den Ursprung dessen, was du uns aufs Herz gelegt hast, und dass du uns helfen willst in deiner Nähe und in deinem Schutz und durch dich, Herr Jesus, durch dein Opfer, das du auch gebracht hast, diesen Weg weiterzugehen und festzumachen, immer wieder neu an dir. Danke, dass du uns festhältst und uns segnen willst. Amen.